Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Susanne Lurwig. Guten Tag. Das Private ist politisch und auch die Kunst. Vielleicht nicht immer, aber doch meistens. So wie in vielen Stücken auf dem Berliner Theatertreffen. Da herrscht gerade Halbzeit. Wir berichten außerdem von einer hochpolitischen Tagung zum Thema Kampf gegen Antisemitismus. Und wir blicken auch nach Cannes zu den Filmfestspielen. Zunächst aber zu einer Ausstellung, und zwar von Nadascha Sada Egigian. Filmschauspielerinnen wie in Cannes, die streifen sich ja bei ihrer Arbeit in der Regel eine andere Identität über. Damit verbunden auch ein anderer Name, ein Rollenname. So ähnlich hat es eben auch die Künstlerin Nadascha Sada Egigian gemacht, als sie 2019 den deutschen Pavillon bei der Kunstbiennale in Venedig bespielte. Sie legte sich ein alter Ego zu. Das hieß Nadascha Süder-Happelmann, eine Figur, deren Name auf die Falschschreibung und Autokorrekturen ihres tatsächlichen Namens zurückging und die an der Stelle eines Kopfes einen monströsen Stein auf dem Körper trug. So besuchte sie eben damals Orte in Deutschland und der Welt, die Fragen zu Migration und Exklusion aufwarfen. Beispielsweise war sie in Ellwangen in Baden-Württemberg, wo eine Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete steht, in der es 2018 zu einem Großpolizeieinsatz kam. Auch jetzt bei ihrer neuen Ausstellung im Lehnbachhaus in München verhandelt die Künstlerin wie ebenso oft politische Themen. Julian Ignatowitsch hat die Ausstellung für uns gesehen.
Eine Trillerpfeife. Knallrot auf einem Stoffbanner begrüßt sie uns am Eingang der Ausstellung. Wir können sie als Warnung verstehen, laut und schrill, ein Zeichen der Autorität oder als Einladung, fröhlich und verspielt, ein Zeichen der Solidarität. Wie so vieles bei Nadascha Sada Egigian liegt das ganz in unseren Augen und Ohren.
Die Trillerpfeife beschäftigt mich schon eine geraume Zeit als ein Signalinstrument, das einerseits sehr niederschwellig ist, also sie ist billig zu erschwingen und auch leicht zu erlernen. Und gleichzeitig hat sie eine unglaubliche Reichweite. Das Interessante ist eben, und das ist das, wo es für mich nochmal extra interessant wird, ist, dass sie eigentlich unparteiisch ist. Also kann sie sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite stehen. Damit wird sie zum poetischen Werkzeug.
In der Ausstellung hören wir sie dann auch. Trillerpfeifen aus 48 Lautsprechern. 6 sehr unterschiedliche Musiker, vom Techno-DJ bis hin zur Klassikkomponistin, haben im Auftrag von Sada Egigian eine Tribute to Whistle vertont. Eine Hommage an die Pfeife also. Transkribierte Pfeifen-Audiowellen finden wir auch auf digitalen Zeichnungen, in denen Sada Egigian etwa den Polizeigroßeinsatz in der sogenannten Landeserstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Ellwangen thematisiert oder Diskriminierung von Schwarzen in den USA, so wie sie Bürgerrechtler W.E.B. Du Bois dokumentiert hat.
Und dann gibt es eine Klangaufnahme mit seiner Stimme, die sehr bewegend und unvorstellbar ist. Er beschreibt, wie er die Körperteile eines Lynchopfers, Sam Hose, in der Auslage der Metzgerei gesehen hat und diese Erfahrung für ihn alles in Frage gestellt hat. Und in dem Moment, wo er darüber spricht, hat er ein Pfeifen in der Stimme.
Das Pfeifen ist also sicher auch politisch, aktivistisch zu verstehen. Ein Entsetzen über die unmenschlichen Vorgänge, die Ungerechtigkeiten auf diesem Planeten und eine Aufforderung hinzusehen, hinzuhören, etwas zu verändern. Die Künstlerin fordert uns dabei auch heraus, selbst zu recherchieren und mitzudenken. Kuratorin Stefanie Weber.
Obwohl es um wirklich wichtige Dinge geht, also um Fragen der Migration, der Arbeit, der Arbeitsausbeutung, des Wohnrechts, ist das keine pädagogische Arbeit. Die kommt nicht daher und erklärt jetzt mal, wie es wirklich ist, sondern die sagt eigentlich, das wissen wir doch alle. Und wir schauen mal, wie wir uns den Dingen in der Welt wieder nähern können, ohne dass die so abstrakt sind.
In der Tat sind Sada Egigians Werke nicht plakativ oder moralisierend, sondern subtil, anspielungsreich und sehr konkret. Deswegen müssen wir uns, wenn wir mehr verstehen wollen, einbringen, einlesen und das am besten nicht nur mit dem schmalen Ausstellungsheft, sondern darüber hinaus. und wir sollten Zeit mitbringen, denn wie im Fall der Lego-Installation Psst, Leopard 2A7 Plus, bei dem Sada Egigian den Grundriss eines Leopardpanzers nachgebaut hat, der ja jetzt auch wieder in die Ukraine geliefert wurde, gibt es viele Stunden Audiorecherchen und Material zu hören. Auch immer wieder Irritierendes.
Hier stellt die Bundeswehr zu Star Wars Musik das neue Leopard 2 Modell vor.
Also mir persönlich ist eben Klang sehr wichtig und eben auch das Zuhören. Und Zuhören ist für mich eine politische Handlung. Wem oder was ich zuhöre und wo ich weghöre, das ist politisches Handeln und da fängt es schon an. Und für mich ist eine Arbeit zu entwickeln, immer wie auf eine Reise zu gehen. Und im Reisegepäck habe ich eine Frage, eine dringende Frage. Und die hat meist mit politischen Zusammenhängen zu tun.
Fragen stellen, ein wesentliches Merkmal von Kunst. So gelangen wir von italienischen Tomatenkisten zur Arbeiterausbeutung auf den Tomatenfeldern, vom Schiff Juventa zur Anklage gegen Menschen, die sich für Seenotrettung einsetzen, oder eben von der Trillerpfeife zu Lynchmorden und Menschenrechtsverletzungen. So funktioniert die Kunst von Natascha Sada Egigian, inhaltlich engagiert, formal die Augen und Ohren herausfordernd.
Julian Ignatovic, über die Ausstellung Jetzt, wo ich hören kann, tun meine Augen weh im Lehnbachhaus von Natascha Sada Egigian. Und die beschäftigt sich ja durchaus auch mit Film, wie wir gerade gehört haben, aber sehr anders als die Filme, die aktuell in Cannes zu sehen sind. Und dahin schalten wir jetzt, denn wie in allen Jahren auch wieder stelle ich einen der Filmgranden dort. Martin Scorsese war genauso da wie Wim Wenders, Leonardo DiCaprio, Harrison Ford, Julian Moore, Natalie Portman. Wir haben berichtet. Aber heute, da wollen wir mal auf die Nebenreihen blicken, denn von den rund 120 Filmen in Cannes laufen tatsächlich nur 20 im Wettbewerb. Die anderen, die verteilen sich zum größten Teil eben auf 4 Nebenreihen, von denen En sortant regard ein besonderer Blick wohl die bekannteste sein dürfte. Rüdiger Suchsland ist vor Ort für uns in Cannes und uns nun live von der Croisette zugeschaltet. Herr Suchsland, die Filme im Wettbewerb, die wirken doch sehr eurozentristisch. Ist der Blick bei Un certain regard nicht nur besonders, sondern vielleicht auch weit weltläufiger?
Ja, auf alle Fälle. Man kann hier, wie sowieso in allen Nebenreihen, eigentlich das Kino der ganzen Welt entdecken. Natürlich gibt es da immer noch bestimmte, ja, nicht gerade blinde Flecken, aber Gegenden, aus denen einfach wohl nicht so viele Filme gemacht werden. Deswegen können die gar nicht unterrepräsentiert sein, sondern man hat nicht so viele Filme, zum Beispiel aus Afrika und aus manchen lateinamerikanischen Ländern. Aber es gibt insbesondere in diesen Nebenreihen, und Sie haben auch Sante Regal erwähnt, da gibt es zum Beispiel großartige Filme aus Ostasien. Nachher läuft auch noch ein japanischer Film. Wir haben hier schon 2 chinesische Filme gesehen. Und die zeigen nicht nur, dass man da, das wissen wir ja längst, dass man da großartige Filme machen kann, sondern die zeigen eben auch, dass es andere Themen gibt und dass es als bei den europäischen Filmen und dass man auch natürlich einen Blick hat, der auf diese Länder geworfen wird, der weit über das hinausgeht, was wir so normalerweise in den Nachrichten zur Kenntnis nehmen.
Sie sagen, man hat einen anderen Blick auf diese Länder. Jetzt gelten die Nebenreihen ja auch in der Regel als das innovativere, jüngere Kino. Und ist es denn tatsächlich auch in der Hinsicht experimentierfreudig? Also haben Sie eine völlig neue Bildsprache gesehen, die Ihnen dann auch noch gefallen hat?
Ja, teils, teils. Was man in jedem Fall sieht, ist, dass die Filme zum Beispiel von, manche Filme haben formal was viel Interessanteres und probieren neue Stile aus. Aber manche werden auch ganz klassisch und traditionell erzählt. Und in jedem Fall sind die Filme so, dass man hier Filmemacher hat, die versuchen, von ihren Ländern etwas zu erzählen, die also auf eine andere Weise erzählen, andere Figuren auch erzählen. Wir haben natürlich auch Filmemacher, die zum Beispiel vorher schon im Wettbewerb mit ihren Werken vertreten waren. Zum Beispiel der Mexikaner Amat Escalante war 2-mal schon im Wettbewerb, ist diesmal jetzt in einer Nebenreihe. Es ist also auch en sortant regard ein Ort, wo man Filmemacher hat, die etabliert sind, die aber aus irgendeinem Grund nicht im Wettbewerb gelandet sind.
Deutsche Filme spielen da eher auch tatsächlich eine Nebenrolle oder sind die präsent in den Nebenreihen?
Nein, die sind fast überhaupt nicht präsent. Sie haben Wim Wenders erwähnt. Der wird ja noch mit seinem neuen Spielfilm im Wettbewerb laufen. Der ist aber schon mit einem Dokumentarfilm über Anselm Kiefer am Anfang des Festivals zur Eröffnung gelaufen. Insofern ist der präsent, aber da sind wir wieder auch in den Nebenreihen, genau bei dem, was Sie vorhin erwähnt haben, dass eben manche der Filmemacher auch relativ alt sind. Bloß das kann man ja Wim Wenders nicht vorwerfen in dem Fall. Und es geht, glaube ich, wirklich hier auch nicht darum, dass irgendwelche jungen Filmemacher per se repräsentiert sind. Wenn es aus Deutschland junge Filmemacher gäbe, die einen Film gemacht haben, der so stark ist, dass er hier wetteifern kann, zum Beispiel mit den Werken aus China, zum Beispiel mit den Werken aus Argentinien, dann würde der hier sicherlich eingeladen werden.
Neben Un certain regard gibt es noch die Semaine de la Critique, also die Woche der Kritikerin, dann eine mehr oder weniger neue Reihe, Cannes Premiere, und die Reihe Quinzain des Cinéastes, die ist umbenannt worden. Das hieß, glaube ich, früher mal Quinzain des Réalisateurs. Ist das jetzt ein anderer Name und damit auch ein anderer Inhalt?
Ich glaube tatsächlich, das ist vor allem ein anderer Name, denn von der Reihe her kann man jetzt nicht sagen, dass die Filme erkennbar andere sind, die dort eingeladen werden. Das ist sicherlich immer experimentierfreudig. Auch hier treffen Altmeister auf Debütanten. Man kann sagen, es gibt einen neuen Leiter, und ich habe ein bisschen den Verdacht, dass diese Umbenennung vor allem darin geschuldet ist, dass man einfach dass der neue Direktor in irgendeiner Form eine Marke setzen wollte. Frühere neue Leiter haben dann andere Dinge verändert, wie das Logo und wie den Festival-Trailer. Also man muss ganz eindeutig sagen, dass natürlich in Cannes, auch in den Nebenreihen, es ganz viel um die Vermarktung geht, um das Marketing, und wie das im Kulturbetrieb nicht anders ist als im Rest des Lebens, geht es auch um das Selbstmarketing derjenigen, die hier kuratieren und machen.
Sagt Rüdiger Suchsland für uns vor Ort in Cannes. Vielen Dank. Von der künstlerischen Feldforschung im Filmbereich zur wissenschaftlichen Forschung im Bereich Antisemitismus. Wie weit diese helfen kann, den Antisemitismus zu bekämpfen, war heute Thema einer Podiumsdiskussion, veranstaltet vom Bundesbildungsministerium. Das Datum dürfte nicht ganz zufällig gewählt sein, denn heute feiern wir den 74. Geburtstag des Grundgesetzes. Und genau in diesem Gesetz ist der Schutz der jüdischen Mitbürger und Mitbürgerinnen verankert. Nur fühlen sich diese häufig gar nicht mehr geschützt. Der Antisemitismus in Deutschland nimmt zu, nicht nur an den Rändern, sondern auch in der Mitte der Gesellschaft. Wie man der Bedrohung der Demokratie entgegenwirken kann, darüber wurde eben diskutiert, und vor Ort war auch der Historiker und stellvertretende Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung, Ofer Jensen. Und ihn habe ich zunächst gefragt: Herr Jensen, wir haben einen Antisemitismusbeauftragten, Felix Klein, der war auch vor Ort. Die Politik stellt durchaus Geld für Forschung zur Verfügung. Der Eindruck ist, es wird viel getan, aber der Antisemitismus nimmt dennoch zu. Braucht es vielleicht andere Strategien als die bekannten?
Ich weiß nicht, ob es unbedingt andere Strategien gibt, aber man muss natürlich mit diesem Wissen, das wir als Wissenschaftler zum Teil generieren, eben auch wirklich in die Gesellschaft gehen und auch in die verschiedenen Bereiche. Wir haben heute viel über Bereiche wie die Justiz, die Polizei, die Staatsanwaltschaft, aber auch Schulbücher, Wissen über Juden und Jüdinnen in breiten Bereichen der Gesellschaft gesprochen. Es ging gerade um die Mechanismen, wie das Wissen über Antisemitismus eben auch zu Leuten, die mit Juden und Jüdinnen Kontakt haben, die mit ihnen zu tun haben, die aber auch mit Antisemiten zu tun haben, wie dort das Wissen verbessert werden kann und verbreitet werden kann.
Ja, aber was heißt das konkret? Haben wir nicht schon genug Bücher? Haben wir nicht schon genug Strategien entwickelt? Also was soll sich ändern?
Also man kann natürlich immer noch mehr wissen, gerade über den Antisemitismus, zum Beispiel in den sozialen Medien gibt es immer noch Dinge, die wir neu erkennen müssen. Aber Sie haben recht, wir wissen schon eine ganze Menge. Es geht nur darum, dass das eben auch vermittelt wird. Also ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen, das heute eben auch besprochen wurde. Wenn ein Richter zum Beispiel über eine antisemitische Tat urteilen muss, dann muss er oft abwägen zwischen verschiedenen Aspekten. Also war das jetzt die Meinungsfreiheit einer Person oder war das wirklich Hassrede? Im Konkreten ist das manchmal gar nicht so einfach zu entscheiden, sodass es eben wichtig ist, auch die Richter oder Staatsanwaltschaften, aber auch einfache Polizisten, sage ich mal, die diesen Fall zum Beispiel als Erste aufnehmen, dahingehend zu schulen, da auch besser hingucken zu können und zu wissen, urteilen zu können, ob das ein antisemitischer Vorfall ist oder nicht.
Am Wochenende, genau am Freitag, da wurde Kulturstaatsministerin Claudia Roth in einer Festhalle in Frankfurt ausgebuht, als sie das Grußwort sprechen wollte für den Eurovision 2023. Das ist ein Gesangswettbewerb für Kinder und Jugendliche aus jüdischen Gemeinden. Was hat sich da entladen?
Ja, ich glaube, da hat sich eine Menge entladen, auch eine Menge Unterschiedliches. Zum einen sicher der Frust über die steigenden antisemitischen Vorfälle in der Gesellschaft, aber auch eine Diskussion, Stichwort Documenta, in der es einen Streit gibt, was sozusagen die Gesellschaft ertragen muss als antisemitisch und was eben strafrechtlich relevant ist oder was wir in anderen Formen ablehnen müssen. Und Frau Roth ist da angegangen worden, weil sie vermeintlich zu wenig gegen die Documenta oder gegen das, was da gezeigt wurde an antisemitischen Sachen getan hat, wobei ich diese Meinung nicht teile, aber Juden und Jüdinnen waren darüber eben sehr frustriert und haben das dort bei dieser Veranstaltung ihren Unmut geäußert.
Also Sie sprechen die Documenta an, da kocht ja wirklich der Streit extrem hoch. Was sind antisemitische Positionen? Wo muss wer einschreiten? Vor Ort war unter anderem Meron Mendel, der Leiter der Bildungsstätte Anne Frank, und der hat versucht, über Antisemitismus aufzuklären vor Ort. Und das gestaltete sich sehr schwierig, um es mal zurückhaltend auszudrücken. Warum ist es so schwer zusammenzufinden? Und wenn jetzt heute beschlossen wurde, man muss bessere Aufklärungsmöglichkeiten finden, ist das überhaupt möglich?
Ich denke schon, dass das auf jeden Fall möglich ist, aber man muss natürlich schauen, wie man das an die Leute heranbringt. Und in einer solch aufgehitzten Situation wie der Documenta im letzten Sommer war das vielleicht schwierig. Und ich habe auch mit Meron und seinen MitarbeiterInnen da viel drüber gesprochen. Da kam eben auch sehr viel Merkwürdiges hoch, auch Dinge, auch Ressentiments, die man nicht gut heißen kann. Aber es war eine komplexe Situation, in der es eben auch immer um den vermeintlichen oder echten Antisemitismus in der indonesischen Gesellschaft ging, sodass wir eigentlich in der Documenta, finde ich, gar nicht so häufig über den Antisemitismus, wie er sich in der deutschen Gesellschaft zeigt, gesprochen haben, sondern eher über den Antisemitismus der anderen.
Aktuell gibt es ja auch die Debatte beispielsweise um Auftritte des ehemaligen Pink Floyd-Mitglieds Roger Waters. Also vor seinem Auftritt in München, da hat er mal kurz ein antisemitisches Video gepostet. Es gab Proteste. Dennoch, die Politik wollte diese Konzerte bundesweit nicht verbieten. Würden Sie sich an der Stelle auch einen anderen Umgang mit Menschen wie Roger Waters wünschen?
Also das ist ein schönes Beispiel dafür, welche Dilemma wir da haben. Es ist juristisch sehr schwierig, sagen nicht nur die Richter, die ihm die Auftritte erlaubt haben, sondern auch andere Juristen, diese Auftritte zu verbieten. Ich bin persönlich kein Freund von Roger Waters und seinen Auftritten. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Fall, wo wir die Auftritte ertragen müssen. Und ich fand eigentlich, dass zum Beispiel jetzt bei dem Auftritt in München fast vorbildlich dazu vorgegangen wurde, weil man nämlich Protest organisiert hat und aufgeklärt hat. Das heißt, Leute, die dort in das Konzert gegangen sind, haben auch mitbekommen, was das Problem ist, warum das so gesehen wird. Und das halte ich eigentlich für zivilgesellschaftliches Engagement, dass wir eben dagegen halten müssen.
Ofer Jensen, Historiker zur Tagung vom Bundesbildungsministerium zum Thema Antisemitismusforschung. In Cannes findet das Treffen der Filmbranche statt, wir haben es gerade gehört. In Berlin gibt sich die Theaterwelt ein Stell dich ein. Und beim dortigen Theatertreffen ist gerade Halbzeit. In diesem Jahr ist außerdem vieles neu. Angefangen vom Intendanten über die Festivalleitung bis hin zum Rahmenprogramm. Barbara Behrendt berichtet über diese neue Ausrichtung des Theatertreffens und zieht eine Zwischenbilanz.
Nicht, dass man sich auf Eröffnungsreden ungeheuer freuen würde. Aber wenn eine neue Intendanz mit neuem Leitungsteam antritt, dann ist es schon verwunderlich, wenn die vier beim ersten Kontakt mit dem Publikum so gar nichts zu sagen haben. Obwohl, eines schon.
We want to say thank you. Danke an ein fantastisches Team. Thank you.
Worte zur neuen Ausrichtung mit internationalen Gastspielen, Gedanken zum Theater in dieser schwierigen Zeit? Fehlanzeige. Eine intellektuelle Durststrecke. Wohin die Reise mit dem Intendanten Matthias Pees geht, darüber konnte man am Eröffnungsabend noch mehr ins Grübeln geraten. 7 Stunden Theater aus München waren für den Auftakt programmiert worden. Ein Gastspiel, das sich rühmt, ähnlich wie eine Netflix-Serie zu funktionieren. Wie war's, lautet die Frage an Pees.
War ein ganz toller Abend, unheimlich intensiv, unheimlich toll gespielt. Musste mir die Tränen aus den Augen wischen zwischendrin, weil es fast wie Kino.
Fast wie Kino also. Als könnte es nichts Größeres fürs Theater geben, als dem Film nachzueifern. Hat sich da womöglich jemand im Festival geirrt? Den Eindruck, dass fürs Theatertreffen neuerdings Menschen zuständig sind, die ein ganz anderes Festival etablieren möchten, kann man auch beim Rahmenprogramm bekommen. Dort kuratieren Olena Abtschel, Joanna Nutzkowska und Caroline Hochleichter eine Art Parallelfestival. Die Inszenierungen von ukrainischen KünstlerInnen, die unter dem Label Solidarity und Responsibility eingeladen sind, agieren allerdings oft mit aggressivem Aktivismus, statt künstlerisch zu überzeugen. Die Einladung von Ibsens feministischer Ikone Nora im Hauptprogramm hätte sich zudem leicht mit dem Transfeminist-Treffen im Rahmenprogramm verzahnen lassen. Zumindest theoretisch. Denn was dann praktisch bei der sogenannten Dinnerparty der tschechischen Gruppe Mothers Art Lovers aufgefahren wird, ist beim besten Willen nicht mit Kunst verknüpfbar. Zunächst manchen Frauen und Kinder in der Kassenhalle mit Spaghetti, Ketchup und Brot, als wäre Lebensmittelverschwendung sexy. Dann werden pseudofeministische Rezepte geraunt.
Orange Juice, Energy, Resilience.
Höhe bzw. Tiefpunkt. Eine nackte Frau drückt die Honigflasche über ihrem Körper aus, streut Schokosplitter darüber und verlangt eine Umarmung. Dann drückt sie ihren nackten Hintern auf einen Stuhl mit Zuckerwürfeln, deren Einzelteile beim Aufstehen in der Po-Ritze hängen bleiben. Falls das ein befreiender Akt sein soll, sind die PerformerInnen 50 Jahre zu spät dran. Man könnte ungläubig Tränen lachen, wäre es nicht so traurig, dass für Fremdschämen-Nummern dieser Art der einst renommierte Stückemarkt abgeschafft worden ist. Und so wirkt das Festival mit seinem aktivistischen Rahmenprogramm in ähnlicher Schräglage wie Noras Haus in Felicitas Bruckers Inszenierung. Das Haus steht auf der Bühne mit Unterkopf, wie das Festival. Nicht mal ein Drittel der 65 Veranstaltungen haben mit dem Herzstück, den bemerkenswerten Inszenierungen der Saison, zu tun.
Barbara Behrendt zum Berliner Theatertreffen. Das PEN-Zentrum Deutschland hat einen neuen Vizepräsidenten und Beauftragten für das Programm Writers in Prison, Writers at Risk. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
Ja, und das ist seit heute der Journalist Najem Wali. Der 1956 im südirakischen Basra geborene Autor wurde nach Angaben des PEN als Andersdenkender im Irak inhaftiert, gefoltert und er flüchtete 1980 nach Deutschland. Er lebt als freier Schriftsteller und Journalist in Berlin. Vor allem die Erlebnisse in seinem Heimatland Irak motivierten ihn, sich für die Freiheit des Wortes einzusetzen. Heute Abend, da wird der renommierte Polar Music Prize in Stockholm verliehen, eine Art Nobelpreis für Musik. Ausgezeichnet werden dieses Jahr die Singer-Songwriterin Angélique Kidjo aus Benin und der Gründer von Island Records Chris Blackwell. Und der estnische Komponist Arvo Pärt, der für seinen extrem reduzierten und meditativen Kompositionsstil bekannt ist. Thomas Hendrik Ilves war 10 Jahre lang estnischer Staatspräsident. Er sagt über Arvo Pärt:
Weil er selbst wegen seiner Kunst und seines Glaubens verfolgt wurde, hat er sich im Gegensatz zu anderen Komponisten unserer Zeit stark gemacht für die Freiheit. Eine ganze Symphonie hat er für den Putin-Kritiker Michail Chodorkowski geschrieben, als der sich in Gefangenschaft befand.
Soweit der frühere estnische Staatspräsident. Die Auseinandersetzung mit kolonialem Erbe in deutschen Museen, sie geht weiter. Knochen und Haarproben von Maori aus Neuseeland und Moriori von den Chatham-Inseln wurden heute in einer feierlichen Zeremonie in Leipzig an Neuseeland rückübereignet. Es handelt sich dabei um menschliche Überreste von 64 Personen, die in den staatlichen ethnografischen Sammlungen Sachsen aufbewahrt wurden. Das teilten die staatlichen Kunstsammlungen Dresden heute mit. Die Gebeine stammen den Angaben zufolge aus Grabplünderungen sowie von Opfern gewaltsamer Auseinandersetzungen und gelangten zwischen 1870 und 1905 als Kauf oder Schenkung nach Dresden. Auch Frankreich will die Rückgabe von Nazi-Raubkunst aus öffentlichen Sammlungen an die Nachfahren ursprünglicher Besitzer nun erleichtern. Der Senat befasst sich ab heute mit einem Rahmengesetz, das die Herausgabe eines Werks aus einem staatlichen Museum vereinfacht. Es sei, Zitat, nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, sondern auch der Erinnerung an die Geschichte der jüdischen Familien, die beraubt wurden, betont Kulturministerin Rima Abdul-Malak. Mit dem Rahmengesetz kann der Staat nun selber initiativ werden.
Die Kulturmeldung mit Michael Köhler. Nach den Nachrichten folgen die Informationen am Abend. Ein Thema dort: Die Ampelfraktionen verschieben die Bundestagsdebatte über das Heizungsgesetz. Am Mikrofon von Kultur heute Susanne Durweg. Danke fürs Zuhören.